Thomas, ich habe Ärger bekommen.
Warum?
Ich habe Ärger bekommen. Enger Freund, ich nenne ihn jetzt mal Tiso, das ist ja hier so sein Spitzname, hat gesagt, er würde keine Sendung mehr gucken, wenn ich nicht am Anfang erstmal die Leute begrüßen würde. Ja, weil ich steige immer gerne mal ein bisschen lockerer ein. Ja, und schweife natürlich sofort komplett ab. Merkst ja gerade auch schon wieder. Ich habe die Leute auch noch nicht begrüßt.
Ja, dann mach das mal jetzt, ne?
Jetzt ist natürlich die Frage, ja, du meinst, ich sollte direkt loslegen und die Leute begrüßen? Klar. Hallo Leute. Und hallo Thomas. Schön, dass du mit dabei bist und dir die Zeit genommen hast.
Schönen guten Tag, Sascha. Ich habe so viel Stress. Ich war schon beim Zahnarzt. Ich habe heute 2 Podcasts, aber du hast so uncharmant gefragt, ich konnte nicht absagen.
Ja, schön. Das freut mich. Wir haben vor vielen, vielen Jahren schon mal gemeinsam was gemacht. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Der Kollege Hans Finger, mit dem ich ja eng befreundet bin, mit dem bist du auch lose befreundet, würde ich mal behaupten. Ne? Und ich meine, ihr wohnt auch in der gleichen Ecke.
In Köln, nicht so? In Sülz in der Nähe, das stimmt, ja.
Ja, genau. Und da waren wir mal in einem netten Café, so auf der Ecke. Ich weiß nicht, da ist so ein Vorplatz auch, wo man parken kann, aber ich weiß nicht mehr,
Balthasar,
wie der Laden heißt. Auf jeden Fall freue ich mich. Ja, das könnte sein. Das könnte sein, ja, genau. Und da haben wir mal ein Interview zusammen gemacht, ist aber vielleicht schon 10 Jahre her. Auf jeden Fall freue ich mich, dass du mit dabei bist. Ich freue mich, dass alle, die jetzt zuschauen, mit dabei sind oder auch zuhören. Meine Stimme hat in den letzten beiden Tagen ein bisschen gelitten. Ich habe 2-mal für Dein Handball-Bundesliga kommentiert und die war letzte Woche schon nicht die beste. Und natürlich habe ich mich am Freitag im Stadion auch ein bisschen echauffiert über, was soll ich sagen, eine Leistung von Borussia Dortmund, die am Ende ja okay war, weil sie 2-0 gewonnen haben. Da kann man nicht so viel meckern, aber zwischendurch, ne, es ist immer mal so, mal so. Und worüber sprechen wir heute? Also es wird nicht ganz so lange wie sonst. Wir wollen ein bisschen zurückblicken auf die vergangenen Monate, jetzt nicht explizit auf das einzelne Spiel, aber es gibt natürlich auch einen Aufreger der Woche, gibt es beim BVB, gefühlt ja irgendwie immer. Bevor wir aber durchstarten, Thomas, hast du auch das Gefühl, dass es beim BVB immer einen Aufreger der Woche gibt, obwohl eigentlich ja ein 2. Platz nach 15 Spielen mit deutlich mehr Punkten als im Vorjahr absolut in Ordnung ist?
Also ich kann das ja relativ oder hoffe zumindest relativ neutral bewerten, weil ich habe eine Grundsympathie für den Verein Borussia Dortmund. Das habe ich immer schon gehabt, auch bevor ich hier eingeladen wurde. Aber ich habe natürlich als HSV-Fan ganz andere Sorgen. Da geht es einfach nur in der Klasse drin zu bleiben, um irgendwann mal wieder an ruhmreiche Vergangenheiten anzuknüpfen. Ich finde, dass viele dieser Aufgeregtheiten total hausgemacht sind und ich finde die Vorrunde bis auf das Pokal aus total in Ordnung und habe so das Gefühl, man ist der zweitgrößte Club in Deutschland und irgendwie weiß man sich mit dieser Rolle noch nicht so richtig vielleicht anzufreunden und deshalb werden oft auch so ein paar Nebenkriegsschauplätze eröffnet. Ich finde, das war alles in allem ein total erfolgreiches Jahr für Borussia Dortmund.
Ja gut, okay, wenn wir jetzt mal die ersten Wochen unter Nuri Sahin ausklammern und dann sehen, was Niko Kovac dann gemacht hat, kann man das durchaus so sehen. Was glaubst du denn, wo kommt das eigentlich her, diese Nebenkriegsschauplätze? Warum macht man die sich immer selber auf beim BVB?
Ja, ich glaube, das ist einfach eine tiefe Sehnsucht nach diesen Erfolgen aus der Klopp-Ära gibt einfach. Und ich habe das so ein bisschen auch verfolgt bei nachfolgenden Trainern. Also mit Thomas Tuchel gab es ja auch immer so ein Grundmurren, wobei, wenn ich sehe, was die für einen Fußball gespielt haben und auch einen Pokal gewonnen. Dann Lucien Favre. Boah, was war da eine Kritik, weil er 6 Punkte aus dem Winter verspielt hat bis hinten raus. Ich habe gestern gelesen, er ist ja leider zurückgetreten als Trainer. Ich habe ihn immer sehr, sehr, sehr geschätzt für den Fußball, den er auch hat spielen lassen. Der hat bei euch einen Punkteschnitt von nahezu 2,1 in Bundesligaspielen. Ist ja Wahnsinn. Und nie hat es irgendwie gereicht. Immer wollte man irgendwie, wir müssen noch mal wieder einen Titel gewinnen. Jetzt hat man 2 Pokale in jüngster der Vergangenheit gewonnen, man war im Champions-League-Finale. Ich glaube, es ist die Sehnsucht einerseits da, mal wieder den Bayern richtig Paroli bieten zu können. Und ich bin ja nun wirklich ausgewiesener Nicht-Bayern-Fan. Aber es ist einfach nicht realistisch bei diesen finanziellen Voraussetzungen, die man hat. Und irgendwie hat man dann lange dieses, wir sind der zweite Leuchtturm von Watzke. Das hat mir nie gefallen, weil mir hat Watzke viel besser gefallen, als er die Bayern auch mal attackiert hat. Aber ich finde, im Rahmen der Möglichkeiten ist alles völlig in Ordnung. Aber du siehst halt, wenn du dann irgendwann der zweite Leuchtturm bist und aber nie der erste, dann sind die Leute auch irgendwann unzufrieden. Und das kann ich auch ein Stück weit nachvollziehen. Aber Aufreger, das ist teilweise für mich auch alles ein bisschen künstlich. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich Adeyemi jetzt zum Beispiel nehme, der hat irgendwie bei Vinny Junior irgendwo ein Video gesehen, wie der sich nach einer Auswechslung aufführt. Also muss ich mich auch so aufführen. Das ist mir teilweise wirklich, ich kann dieses ganze Dievengehabe einfach nicht mehr haben. Spielt für mich im großen Zusammenhang aber gar nicht die große Rolle.
Sollen wir direkt damit durchstarten? Wobei ich möchte, bevor wir über diese Nummer sprechen, noch hier ein Paket aufmachen, das Wolfgang mir geschickt hat. Ja, es gibt ja auch hier im Podcast gerne mal so ein Live-Unboxing. Ich weiß nicht, was drin ist. Es ist auf jeden Fall sehr weihnachtlich. Ich mache das jetzt mal auf. Hast du alle Geschenke schon, Thomas?
Habe ich alle schon. Das geht bei mir immer meistens in 2-3 Stunden und dann an einem Tag wird das alles erledigt.
Was? Wie geht das denn so schnell, bitte?
Ja. Man schreibt das sich irgendwann. Früher habe ich sogar am 24. gemacht und bin dann um 10 in die Stadt und war um 23:30 in der Kneipe. Hat auch gut funktioniert.
Hier sind einige Leckereien drin, glaube ich. Ich reiß das jetzt hier einfach mal auf mit ein bisschen Gewalt.
Also ich bin mal gespannt, wie du das zeitlich hier hinkriegen willst, weil du lässt dir schon ziemlich viel Zeit so beim Einstieg, muss man sagen.
Oh ja, ich kann es nicht ändern. Es ist so. Hier, was zum Naschen. Ja, wird sehr gerne genommen. Auch nochmal was zum Naschen? Der möchte mich mästen, glaube ich. Bist du so einer, der eher süß oder herzhaft?
Beides, Dinge aber ist? In der Vorweihnachtszeit Spritzgebäck von meiner Mama.
Weiter.
Das ist das Beste, was es gibt.
Oh ja.
Und wenn meine Töchter nicht aufpassen, dann habe ich es alleine alles weggemampft.
Hier habe ich noch was. Und das ist natürlich ein absoluter Kracher. Dich als Fan wahrscheinlich sämtlicher Sportarten wird das auch begeistern und mich schon, wenn ich alleine drauf schaue, ja? Es ist die Biografie von Leon Dreiseitel.
Ja, das ist geil. Ja.
Das ist natürlich ein absoluter Kracher, geschrieben vom Kollegen Günther Klein, den du wahrscheinlich auch kennst.
Ja, kenne ich auch. Ist ausgewiesener Eishockey-Experte finde es eigentlich auch schade, dass jemand wie Dreiseitel gar nicht die Anerkennung bekommt, die ihm zugesteht. Über 1000 Punkte in der NHL, das ist irre.
Ja, ich gucke jeden Morgen, wenn die gespielt haben, wie viele Punkte er gemacht hat. Das ist mit so das Erste, was ich tue. Und ist eine absolute Ikone des deutschen Sports, den wir leider hier nicht richtig wahrnehmen oder unterschätzen. 1000 Punkte in der NHL und da werden noch viele, viele dazukommen. Also, Wolfgang, vielen Dank. Er hat mir hier auch noch einen Zettel geschrieben, aber beziehungsweise Thomas hat es ja gerade angedeutet, wir haben nicht so viel Zeit. Karim Adeyemi regt dich ja auf, weil das dievenhafte Verhalten dich aufregt. Regt er dich auch generell auf, mal manchmal mit der Spielweise? Das ist in Dortmund hier schon ein Riesenthema. Das ist ein Riesenthema. Nicht nur die Aktion jetzt dann wieder am Freitag gegen Mönchengladbach, sondern was mich aufregt ist, wenn ein Spieler nicht jedes Mal Bock hat. Wenn der nicht Bock hat vor ausverkauften Haus, und der BVB spielt ja sowohl zu Hause als auch auswärts immer vor ausverkauften Haus, wenn der keinen Bock hat, da werde ich wahnsinnig. Und das war bei Gerassi jetzt in den vergangenen Wochen ja auch so. Regt dich das auch auf? Also generell als Fußballfan, wenn ein Spieler, der ja deutlich mehr kann, als er in der Regel zeigt, einfach keine Lust hat, irgendwie zu zocken?
Also im ersten Moment möchte ich sagen, dass ich das Gefühl habe, dass seine Leistungen schon insgesamt stabiler geworden sind. Ausnahme Freitag, da war er einfach schwach und deshalb war die Auswechslung auch vollkommen gerechtfertigt. Und zum Zweiten, ich habe selber früher in der 4. Liga gespielt. Ich war ein ziemlich harter Klopper, Zweikämpfer, Innenverteidiger, wie auch immer. Also bei mir hat es an einem nie gelegen, an der 100%igen Hingabe in jedem Spiel. Ich habe aber auch immer gesehen, dass es Mitspieler von mir gibt, die den Unterschied nach vorne machen können, weil die einfach viel besser Fußball spielen können. Und ich war einfach einer von denen, die haben denen das dann auch mal verziehen, wenn mal, das sprichst du ja an, vielleicht nicht jeder Sprint nach hinten durchgezogen wurde, weil ich gedacht habe, die haben andere Dinge. Jetzt ist es aber so, dass jeder Fußballverein hat ja auch eine Kultur und Borussia Dortmund hat eine Kultur, dass du zumindest erwarten kannst, dass die Spieler alles abrufen. Und das hat man bei Adeyemi von der Körpersprache manchmal nicht. Das ist ja zum Beispiel bei Leroy Sané, hat man das ja auch immer gesagt. Mensch, gefühlt kann der viel mehr und das regt mich auf. Was ich nicht verstehe, wenn man schon so eine Körpersprache hat und du sagst, das ist ein großes Thema, das kriegen die Spieler ja auch mit oder sie sollten es mitkriegen, wenn sie nicht nur in ihrer Bubble unterwegs sind. Wenn ich dann ausgewechselt werde, das ist ja schon zum zweiten Mal, dass ihm sowas jetzt in der Vorrunde widerfährt, dann gibt's die Aktion mit dem, da hat er sich irgendwas im Internet bestellt und was weiß ich nicht alles. ich verstehe das einfach nicht, dass die nicht mal auch in ihrem nächsten Umfeld Leute haben, Berater, Freunde, Freundin, Familie, die sagen, Junge, mach einfach, du hast so gute Ansätze, du kannst mal ein Weltklasse-Fußballer werden, aber bitte versuch dich doch einfach mal so ein bisschen einzugliedern. Also diese Bilder am Freitag, ich reg mich da nicht mal so darüber auf, weil ich fand es einfach so lächerlich und ich fand das einzig Richtige war, was Kehl ihm da gesagt hat, du bleibst jetzt hier sitzen und deine Auswechslung war übrigens total gerechtfertigt. Also ich kannst nicht verstehen, dass du nicht, selbst wenn du keinen Bock hast zu laufen oder dich zu benehmen, dann mach's wenigstens für deine Außenwirkung, weil die ist ihnen ja anscheinend so wichtig.
Ja, ich habe den Eindruck, die ist ihm gefühlt scheißegal, also sonst machst du ja solche Aktionen wie am Freitag
nicht. Ja, aber ich glaube, dass er denkt, dass das cool ist, wenn man sich so benimmt. Das befürchte ich. Weil wie gesagt, der bei Real benimmt sich ja auch so, dann mache ich das auch so. Es gibt ja so Sachen, die sich so ausbreiten, wie so ein Virus, weißt du? Irgendeiner hat jetzt angefangen zu sagen, wie schlecht der Schiedsrichter war. Du musst mal gucken, von Liga 1 bis 3. An jedem Wochenende war es nur der Schiedsrichter schuld. Ich kann es langsam wirklich nicht mehr hören. Da gibt es ein Foulspiel im Mittelfeld, das wird ein bisschen anders bewertet. Ist völlig unwichtige Aktion fürs ganze Spiel. Und dann so, ja, der Schiedsrichter hat von Beginn an gegen uns gepfiffen. Ein Überbietungswettbewerb, wie die auch alle zum vierten immer hinrennen. Das ist echt, eine Krankheit. Und ich habe immer das Gefühl, einer guckt es beim anderen ab. Und ich habe den ganz starken Eindruck, dass Adeyemi sich das bei den motzenden Superstars abgeguckt hat.
Also falsches Umfeld, falsche Vorbilder, kann man das so
Umfeld
festhalten?
Umfeld kenne ich nicht genug, da kann ich nichts zu sagen, aber ich würde mir für ihn einen wünschen, der ihn mal einordet. Falsche Vorbilder visuell habe ich den starken Verdacht zumindest.
Ich bin klarer Verfechter davon zu sagen, das ist mir jetzt alles zu viel gewesen in den vergangenen Monaten. Es gibt auch Hörer, die dann geschrieben haben, weil ich habe ja auch zu Hörerfragen aufgerufen, hast ja gesehen. Dass die Leute schreiben, jetzt 4 Jahre in Dortmund, er hatte eine gute Rückrunde, das war die 22/23, als der BVB fast deutscher Meister geworden wäre. Sonst hat er immer die Konstanz vermissen lassen. Er ist gut in die Saison reingekommen, dann hat er wieder ein Loch. Jetzt ist er wieder ein bisschen stabiler gewesen, jetzt hat er wieder ein Loch. Aber dass der mal 4 Monate am Stück irgendwie, sage ich mal, einen 2er-Notendurchschnitt im Kicker hat, das kannst du eigentlich vergessen. Und das führt bei mir dazu, dass ich sage, pass mal auf, wenn Loredana dann unbedingt in der Metropole möchte, dann soll sie das gerne tun. Dann kannst du im Sommer den Karim gerne mitnehmen, wenn irgendjemand die entsprechende Summe zahlt. Vielen Dank. Weil er bringt Borussia Dortmund nicht auf das nächste Level. Ich sage nicht auf Meisterlevel, weil du hast ja gerade auch gesagt, der BVB hat nicht die Kohle, die Bayern München hat. Aber nächstes Level, sodass man nur noch, sag mal, 7 Punkte am Ende hinter den Bayern ist und nicht 20. Das wäre ja wahrscheinlich auch in Ordnung für alle, ja, dass man lange dran war. So, das schafft er nicht, weil er selber für sich dieses nächste Level nicht erreicht. Ich würde ihn im Sommer verkaufen. Was würdest du denn im Sommer mit Karim Adeyemi machen?
Also ich kann deine Sichtweise total nachvollziehen, finde die auch gut begründet. Spieler, die aber ein nächstes Level haben, wie in Bellingham, in Haaland, in Aubameyang, ich könnte noch weitere aufzählen, die sind natürlich dann auch nicht lange bei euch, weil die dann den BVB als allerletzten Schritt sehen. Also wenn ich jetzt mal europäische Top-Vereine einordne, dann gibt es ja, sagen wir mal so, die Top 6 oder 7. Und Borussia Dortmund ist für mich in der Position so 7 bis 14, sage ich mal. Und das ist ja schon echt enorm und das ist auch ziemlich hoch. Aber um dann auf dieses Level der letzten 6 zu kommen, oder 7, da gehen sie dann wahrscheinlich, wenn sie wie Haaland, Bellingham performen, gehen sie dann zu so einem Verein, zu Real oder City. Und wenn ich durch die Mannschaft von Schwarz-Gelb durchgehe, dann sehe ich zum Beispiel einen Fußballspieler in der Abwehr mit allen Möglichkeiten, wie Niklas Süle, der ist aber fast nur verletzt. Dann sehe ich einen begnadeten Fußballspieler im Mittelfeld wie Julian Brandt, um den es dieselbe Diskussion gibt, die wir jetzt gerade führen. Der benimmt sich besser als Adeyemi, aber der hat auch Auf und Abs. Und wir haben einen Adeyemi. An einem guten Tag können die mit all diesen genannten und auf diesem Level mitspielen, aber die verlieren halt auch mal freitagsabends in Augsburg, wenn es kalt ist oder wenn sie gar nicht dabei sind. So, und diesen Schritt zu machen, machen. Ich glaube, dass es da zu kurz führt, wenn wir dann immer sagen, ja, der hat nicht die Mentalität, dann soll er halt weggehen, weil die Spieler, die diese Mentalität haben, die kosten halt auch noch mehr. Und das ist im Moment so ein bisschen, finde ich, die Krux oder die Matrix, in der Borussia Dortmund gefangen ist. Weil du hattest ja unter Zorc mal ein paar Jahre, da hattest du ja eine unfassbare Trefferquote. Du hast ja jedes Jahr irgendeinen geholt, auch Jadon Sancho und sowas, wo du gedacht hast, das gibt's doch gar nicht. Und die hast du eben jetzt nicht mehr. Und deshalb ärgerst du dich als Fan mit Spielern wie Adeyemi rum, die dir an einem guten Tag wahrscheinlich auch die Illusion geben, du könntest doch mit den Bayern mithalten.
Es ist interessant, dass du diese Diskussion aufmachst, weil ich das Gefühl habe, also wir haben das in diesem Format schon besprochen, in den vergangenen Jahren immer wieder Thema gewesen bei Borussia Dortmund, dass die Qualität im Kader einfach nicht mehr so gut ist. Du hast gerade zu Beginn gesagt, die hat Aki Watzke besser gefallen, als er auch die Bayern mal verbal attackiert hat, als auch bei Borussia Dortmund gesagt wurde, wir wollen deutscher Meister werden. Das war ja zu der Zeit um Lucien Favre. Ich meine, das wäre auch eine Saison gewesen, wo sie das klar artikuliert haben. Du hast ihn angesprochen mit einem super Notenschnitt. Gestern gab es ein großes Interview in der Blick in der Schweiz. Hat er dann gesagt, meine Trainerkarriere ist zu Ende. Vielleicht hat man sowas auch teilweise falsch eingeschätzt oder nicht hoch genug eingeschätzt, was zum Beispiel ein Trainer wie Lucien Favre gemacht hat. Kann ich mich eventuell sogar mit einschließen. Vielleicht eher am Ende, am Anfang hat es mir sehr, sehr gut gefallen, als Axel Witzel dann kam und ein paar andere Akteure hat er fantastischen Fußball spielen lassen. Mit einem Marco Reus, der dann, glaube ich, nochmal Fußballer des Jahres geworden ist, relativ spät in seiner Karriere. Also eigentlich fantastisch. Sind die Ansprüche jetzt einfach zu hoch, weil alle immer noch mit Klopp vergleichen? Ich kann es auch nicht mehr hören. Weißt du, das ist jetzt so lange zurück. Der ist schon einige Jahre nicht mehr Trainer bei Borussia Dortmund, war lange in Liverpool. Man muss doch irgendwann mal aufhören damit, irgendwie immer an diese Zeit zu denken. Man muss doch mal nach vorne schauen und ein bisschen offensiver werden und selbstbewusster, weil so schlecht haben sie jetzt in den ersten Wochen der Saison nicht gespielt.
Ja, alles, was du sagst, sehe ich als richtig. Das war sicherlich eine Jahrhundertkonstellation mit Zorc und Klopp damals zusammen. Das war Fußball zum Verlieben. Das war der heißeste Scheiß. Ja. Und was ist dann passiert? Das, was wir im deutschen Fußball schon ganz oft gesehen haben, irgendeine Mannschaft wird dann zu unbequem und dann haben die Bayern einfach mal ratzdifatz Lewandowski, Hummels und als letzten Sargnagel noch Götze geholt, den eigentlich ja Guardiola gar nicht wollte. So, und damit hast du mal ganz klar die Hackordnung wiederhergestellt und hast gezeigt, wie es darum bestellt ist. Was ich persönlich sehr, sehr traurig finde und auch ein Stück weit, ja, ich sag's einfach mal, das war schon auch ideenlos, aber die Bayern haben ihr Ziel damit erreicht. So, dann warst du aber trotzdem irgendwie, wurden am Anfang alle mit Klopp verglichen. Und bei Favre halten wir einfach mal fest, der hatte in dem Jahr, als sie so knapp mit ihm gescheitert sind, im Winter 6 Punkte Vorsprung, ja, aber die Bayern haben damals auch eine Rückrunde gespielt und haben 15 Spiele gewonnen, ein Unentschieden und ein Spiel verloren. Und wenn du so einen Gegner dann hast, der so überperformt, beziehungsweise die Bayern in ihren finanziellen Möglichkeiten, dann reichen einfach 2 Spiele, die du weniger gewinnst, was immer noch eine gute Bilanz ist, oder 3, und dann wirst du eben kein Meister. Und in dieser Zeit haben sich aber auch die sportlichen Verhältnisse, glaube ich, total weit auseinanderentwickelt. Ich habe jetzt irgendwann mal gelesen, die Bayern haben einen Umsatz von über 1 Milliarde. Ihr habt noch nicht mal 500 Millionen, also im Vergleich dazu. Und jetzt hast du einerseits die Sehnsucht, ey, wir müssten mit denen doch mal wieder mithalten können. Du hast aber gar nicht mehr diese außergewöhnliche Anzahl von Spielern. Dafür brauchst du ja übrigens auch Glück. Irgendeiner muss die finden, muss die scouten. Die großen Vereine dürfen finanziell die noch nicht mit Geld zugeschissen haben. Dann muss die Eingewöhnungszeit funktionieren. Dann brauchst du auch einen Trainer, der die einbildet. Da brauchst du eine Saison, wo der große Gigant ein bisschen schwächelt. Und dann kannst du vielleicht sowas machen. Ich verstehe aber auch, was du sagst. Du möchtest nicht 20 Punkte am Ende der Saison hinter den Bayern hinterherlaufen. Deshalb für meine Begriffe das Pokal. Pokalspiel gegen Leverkusen, die realistische Titelchance zu Hause leider verspielt. Das ist ein bisschen auch Teil der Wahrheit. Aber ich finde die Vorrunde in der Bundesliga völlig in Ordnung. Also die 15 Spiele, die wir bisher haben. Und ich kann auch nichts damit anfangen. Am Anfang hat es ja richtig gut funktioniert. Dann spielst du 2-mal unentschieden beim HSV in der 97. und gegen Dortmund gegen Stuttgart in der 94. Und dann hast du wieder Krise und wir spielen nicht so gut Fußball. Also dass Niko Kovac erstmal auf Organisation, Fitness und defensive Stabilität Wert legt, das ist seit der Trainer ist immer der Fall gewesen. Das weiß auch jeder, dass der jetzt nur Champagner-Fußball spielen lässt. Ich finde, das ist eine Erwartung, die ist nicht realistisch.
Nee, ich glaube, das wollen die Leute auch nicht unbedingt. Sie wollen vielleicht ein bisschen mehr Emotion. Und Niko Kovac ist natürlich jetzt nicht so der Typ, der unfassbar viel Emotionen ausstrahlt. Weil du hast ja eben gesagt, ne, Borussia Dortmund hat seine eigene Kultur. Jeder Verein hat seine eigene Kultur. Und die Kultur hier ist, mehr Emotionen zu haben, als dass die Trainer der letzten Jahre vielleicht ausgestrahlt haben. Jetzt kam Nuri Sahin aus dem eigenen Stall, Edin Terzic auch. Ja, der hat Emotionen verkörpert, schon bei Sahin war es schwierig. Jetzt hast du vorher Rose gehabt, auch keiner, der viele Emotionen ausstrahlt. Das ist ein schmaler Grat, da auch den richtigen zu finden, der all das verkörpert, ne? Und wenn du dann immer so eine Sehnsucht hast nach einem ganz gewissen Typ und auch nach einem Typ Fußball, dann wird das schwer, dieser Sehnsucht jedes Mal gerecht zu werden. Wenn du aber schon ansprichst, diese Konstellation damals mit Zorc und Klopp war super und sie haben damals viele Spieler entdeckt und auch billig bekommen. Wenn wir jetzt mal von Daniel Svensson absehen, der für 7,5 Millionen vom FC Midtjylland aus Dänemark kam, also aus dem verdammten Dänemark und irgendwie schwedischer Nationalspieler ist, wer ist denn der letzte Transfer von Borussia Dortmund, der dich vollends überzeugt hat, wo du sagst, boah, da haben sie aber einen Deal gemacht, überragend vom BVB?
Das ist wirklich eine gute Frage und damit sind wir dann wahrscheinlich schon in der Zeit mit Bellingham und Haaland, wo ich uneingeschränkt sagen würde, da hat eigentlich alles funktioniert. Sancho dann nochmal die Rückholaktion, aber ja, Ich muss auch sagen, ich finde Schlotterbeck zum Beispiel einen guten Transfer, aber dass er jetzt durch all die Jahre Weltklasseleistungen nur gezeigt hat am Stück, das kann man auch nicht sagen. Deshalb finde ich das auch immer, wie er jetzt die Kritik geäußert hat. Ich glaube, ich weiß, was er meint, weil er auch gerade die von uns angesprochenen Guirassy und Adeyemi damit gemeint hat. Aber du musst natürlich eigentlich selber über jede Kritik erhaben sein, wenn du so austeilst. Und Schlotterbeck ist irgendwie ein spektakulärer Innenverteidiger. Ich finde, das ist ein guter Kauf, aber dass es so ein Sensationstransfer ist, das könnte ich selbst in dem Fall auch nicht sagen. Aber ich glaube auch nicht, dass das normal ist, dass du so viele Sensationstransfers hintereinander machst, wie der BVB damals in der Hochphase von Michael Zorc geschafft hat. Und nur eins dazu mit dem von dir angesprochenen Emotionalen. Auch das kann ich total verstehen. Aber lass uns nur mal den Blick vielleicht von Borussia Dortmund, guck mal auf Eintracht Frankfurt. Die haben angefangen in den letzten 10 Jahren mit einem Trainer wie Kovac, der hat den Grundstein gelegt, auch mit dem Pokalsieg. Dann hatten sie Adi Hütter, das war jetzt auch kein Rumpelstilzchen an der Linie. Dann hatten sie Oliver Glasner, der hat die Europa League gewonnen. Und ich denke, ich will jetzt gar nicht zu viel über andere Vereine reden, aber man kann Eintracht Frankfurt auch als emotionalen Fußballverein sehen. Und die haben emotionalen Fußball gespielt, aber trotzdem mit Trainern, die eigentlich trotzdem eine gewisse Ruhe von außen ausgestrahlt haben. Also für mich geht das eine nicht immer mit dem anderen einher, falls du verstehst, was ich meine.
Ja, absolut. Das muss auch nicht der Fall sein. Dafür ist aber natürlich der Ansatz, den Niko Kovac als Trainer vorgibt, mit pragmatischem Fußball, eher defensiv strukturiert. Da wirst du natürlich keine Emotionen schüren. Dann kommt wieder das Argument, wir haben aber in der Champions League so viele Tore geschossen. Guck mal, wie viele Tore die anderen Vereine in der Champions League geschossen haben. Da sind wir ganz oben. Ja, so, das ist immer so eine Sache, wie man das auch wahrnimmt. Ja, wenn man natürlich dann auch Fan ist, dann ist das nochmal was ganz, ganz anderes. Und dann hat man eine andere Sicht auf die Dinge. Und dann hat man ja selber eine eigene Emotion mit dabei. Das wird ja auch so gehen, wenn du die Spiele des HSV guckst.
Klar. Und da sage ich jetzt im Moment, ich meine, wir haben 16 Punkte und ich wäre Gott froh, wenn die Saison schon rum wäre, weil das wird ein Drahtseilakt. Aber mir macht es im Moment wahnsinnig viel Spaß, die Heimspiele zu gucken, weil du hast ja das Gefühl, der Volkspark explodiert alle 2 Wochen. Das ist richtig geil. Da steht ein Junge aus der Kurve an der Seitenlinie, die spielen emotionalen Fußball bis zum Anschlag zu Hause. Auswärts siehst du dann, dass ab und zu auch die Qualität fehlt. Und da sagst du als Fan, da kann ich mich total mit identifizieren. Deshalb habe ich jetzt vielleicht auch leicht reden. Aber auf der anderen Seite sage ich auch, wenn du mal 30, 40 Jahre zurückgehst, was war der HSV für eine große Nummer? Und wie weit hat uns jetzt gerade Borussia Dortmund den Rang abgelaufen? Und trotzdem nehme ich das ja auch so wahr, wie du es sagst, dass es irgendwie eine latente Unzufriedenheit über die Situation gibt, dass du eigentlich jedes Jahr Champions League spielst, aber du spielst leider in der Liga, wo die Dominanz des Ersten so absurd ist, vor allen Dingen aus finanziellen Gründen, und das führt auch zu einer Unzufriedenheit. Aber da sei auch dran erinnert, in den letzten Jahren war es ja immer so, dass ihr in der Vorrunde nicht gut gespielt habt, dann lief man den Zielen hinterher, und dass Kovac überhaupt nochmal in die Champions League gekommen ist, das war ja schon ein Wunder in der Rückrunde, in der Champions League auch unter die letzten 8, bei der Club-WM unter den letzten 8. Ich finde, ergebnismäßig ist das alles total in Ordnung. Und dafür hat man ihn eigentlich gelobt, dass er so ein bisschen Disziplin reingebracht hat. Jetzt vermisst man den Champagnerfußball, der aber auch oft dazu geführt hast, dass du zu Hause manchmal einen Gegner 5-1 aus dem Stadion geschossen hast. Und dann hast du dich gefragt, wie können die sich denn jetzt in Heidenheim oder Mainz einen abbrechen? Du verstehst, was ich meine, hoffentlich.
Ja, absolut. Und du hast ja eben, witzigerweise hast du Augsburg genannt, da haben sie diese Saison gewonnen mit 1-0. Es war halt auch nicht kalt, ja. Aber das passt natürlich ins Bild, dieses Wort, was du dann auch gesagt hast oder noch hinten angefügt hast, ne? Also, ich möchte, weil ich ja weiß, dass du Termine hast, ja, heute ein bisschen springen. Normalerweise haben wir mehrere Kernthemen und so weiter. Aber ich bin natürlich sehr dankbar, dass du dir überhaupt die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Deswegen haben wir Hörerfragen, die ich schon mit reinnehme und so weiter. Und hier schreibt Micha, ich habe Thomas Wagner in Köln mal nach dem 11. Kölsch getrunken. Er hat jede 11 und Statistik drauf, mindestens der letzten 30 Jahre Bundesliga. Frag ihn mal, wer bei Eintracht Frankfurt in Rostock 1992 auf dem Platz stand. Ich sage, er schafft 10 von 11 mindestens. Liebe Grüße, super Typ. Ich habe eben nochmal, also ich habe die Frage vorhin gesehen, mir Gedanken gemacht, ich komme auf 7. Darf ich dir die 7 erstmal nennen? Weil ich bin mir sicher, die 7 kennst du auch.
Ja, dann mach mal gerne.
Also, ja, Uli Stein, Manni Binz, Ralf Falkenmeier, Ralf Weber, Uwe Bein, Andi Möller, Anthony Yeboah. Und dann beim 8., ich bin mir nicht sicher, ich glaube aber, dass Axel Kruse eingewechselt wurde und gehe deswegen mit Lothar Sippel.
Axel Kruse wohl. Axel Kruse und Lothar Sippel standen beide auf dem Platz, das stimmt. Ich bin mir übrigens nicht ganz sicher, aber top von dir. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Ralf Falkenmeier noch dabei gewesen ist. Da bin ich mir wirklich nicht sicher. Mhm. Ich glaube, der war ein bisschen früher. Wer mir auf jeden Fall noch einfällt, ist Edgar Schmidt. Der kam nämlich auch auf den Platz. Der war damals bei Frankfurt, ja, bevor er dann beim KSC so richtig sein Coming-out hatte. Ich würde sagen, es gab zu dem Zeitpunkt noch Dietmar Roth. Die haben und hinten mit Binz, Bindewald und Dietmar Roth gespielt.
Ah, Bindewald.
Ja, ja, genau. Also ja. Bindewald und Roth. Ja. Damit hätten wir dann jetzt mit Edgar Schmidt und Kruse und Sippel, wären wir auf jeden Fall bei 11 Spielern. Ob die jetzt alle von Beginn an gespielt haben, das weiß ich gar nicht mehr. Aber ich weiß noch, da hat doch Ralf Weber die Kamera kaputt getreten, weil denen so ein glasklarer Elfmeter damals verweigert wurde. Und dann gab es doch die Szene, sie sind mit dem Bus zum Flughafen Rostock-Lage gefahren und plötzlich sind Andi Möller und Uli Stein raus, beide raus, und alle haben gedacht, die hauen sich jetzt auf die Mappe und haben sich aber da wenigstens noch einigermaßen versöhnt, und dann hat die Mannschaft sich einen reingehauen und Dragoslav Stepanovic als Trainer, ja, Stück deutscher Fußballgeschichte auf jeden Fall. Stefan Böger hat, glaube ich, für Hansa Rostock dann das 2-1 gemacht, die trotz des Sieges abgestiegen sind.
Ja, so war's. Die haben gewonnen und trotzdem sind sie runtergegangen.
Genau, ja, und für euch war das ja auch ein Drama, weil irgendwie Guido Buchwald da in der 86. in Leverkusen getroffen hat.
Ja, ich mag eigentlich Guido Buchwald. Also ich mochte ihn vor allem natürlich nach der WM 90. Er ist mir plötzlich dann 1992 sehr unsympathisch geworden. Ne?
Aber nachvollziehbar.
Alles okay. Ja, das war tatsächlich, also ich sag's nochmal, weil es gerade vielleicht ein bisschen untergegangen ist, das dramatischste Bundesliga-Finale aller Zeiten, weil da drei Mannschaften involviert waren. Und wir könnten mal eine Dokumentation darüber drehen. Hast du schon mal eine Dokumentation gedreht?
Nee, habe ich noch nicht. Aber ich bin großer Fan davon und habe mir viele auch angeguckt. Es gibt ja auch die Doku zum Abstiegsdrama damals, glaube ich, was war es, 8 oder 99 mit Rostock, Nürnberg, Freiburg, wo nachher, wir melden uns hier vom Abgrund, wo der Club noch abgestiegen ist. Das war ja auch dramatisch.
Günter Koch müsste das gewesen sein, ne? Ja, ja. Der hat doch Frank Baumann, hat der nicht einfach nur den am Boden liegenden Torhüter angeschossen?
Es gab einen Pfostenschuss von Marek Nickel. Richard Golz bekommt ihn an die Hacke, liegt am Boden und Frank Baumann steht 5 Meter vom Tor. Jetzt muss man allerdings sagen, so ganz einfach, wie das jetzt heute erzählt wird, war der jetzt auch nicht rein. Also den sollte man als Bundesligaspieler reinmachen, aber mit dieser ganzen Drucksituation hat er dann den Golz praktisch in die Arme reingeschossen. Übrigens auch ganz großer Borusse, den ich immer geliebt habe, Frank Mill, der uns ja leider verlassen hat. Diese Szene gegen Pfaff von der Mittellinie, der wird ja auch immer getan, als wenn der aus 3 Metern einfach das Tor, den Ball vorbeigeschossen hat. Wenn du mal den Winkel dir anguckst und die Pfaff nachhechtet, natürlich verheddert der sich ein bisschen, aber ganz so einfach, wie das heute immer dargestellt wird, und dann Fehlschuss des Jahrtausends, das ist mir dann auch manchmal ein bisschen zu viel.
Es ist natürlich eine legendäre Szene.
Natürlich, das ist doch gar keine Frage.
Ja. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier noch haben. Also, was rechtfertigt die circa 80 Millionen, also schreibt in Klammern extra nochmal, 80 Millionen für Bellingham, Fabio Silva und Chukwuemeka? Wenn man 80 Millionen ausgibt, erwartet man Unterschiedsspieler oder zumindest Spieler, die sofort weiterhelfen. Man würde diese drei Spieler nicht vermissen, wenn sie nicht mehr da wären. Da kann ich jetzt nicht groß dagegen halten inhaltlich. Das ist schon so.
Aber
also,
wenn
Fabio Silva ist jetzt auf einem guten Weg, aber die anderen beiden?
Ah ja, Chukwuemeka hat auch, finde ich, teilweise echt richtig gute Anlagen. Und wenn du die 80, wenn du die 80 mal runterrechnest, sind das 26 oder 27 im Schnitt für einen. Und damit kriegst du keinen Weltklasse-Spieler. Das gehört dann leider auch zur Wahrheit. Das ist das Perverse im Fußball. Natürlich hätte es bei allen drei noch ein bisschen mehr sein dürfen. Da kann ich auch jeden verstehen. Aber wenn du drei von dieser Qualität holst, so im Preissegment zwischen 20 und 30 Millionen, wenn dann einer komplett durchstartet und nur Weltklasse spielt, dann hast du eigentlich schon eine gute Trefferquote. Das ist dann vielleicht auch der Fluch der guten Tat. Ich habe es eben gesagt, Zorc hat so viel hundertprozentige geholt. Aber ich habe zumindest die Fantasie oder sehe ich, dass man beim Einkauf sich was bei den Spielern gedacht hat.
Ja, das habe ich auch, auf jeden Fall. Glaubst du, Borussia Dortmund sollte vielleicht mal anstatt drei Spieler für 20 bis 30 Millionen zu holen, mal einen holen, der 50 oder 60 kostet?
Ich glaube, das wäre ein Weg, aber dann hast du natürlich auch das Problem, wenn der sich im zweiten Spiel verletzt und du hast alles auf ihn zugeschnitten, dann ist das auch eine Problematik. Ich sag ja die ganze Zeit, wenn ich immer höre, die Auslosung Infantino, das ist doch alles Fußball zum Abgewöhnen. Wie der sich teilweise aufführt, das stößt mich auch ab. Aber wir sind ja in einer Spirale, das muss man sich mal vorstellen. Der besorgt diesen 12 Clubs in Europa, die eine Super League gründen wollen, mit seiner vermaledeiten Club-WM, besorgt er einfach mal wieder 50 Millionen im Jahr. Jetzt kriegt der BVB 50, aber die Bayern kriegen 58. Da sagst du noch, das würde noch in dem Segment eigentlich gehen. Jetzt entfernt sich Dortmund auch immer weiter von der Konkurrenz. Wenn der HSV und Köln aufsteigen, die haben noch nicht mal 50 in Etat. So groß sind schon die Unterschiede. Und der Unterschied zwischen Dortmund und Bayern wird immer größer, in jedem Jahr. Also man sagt ja Manchester United, die haben eine Negativentwicklung und sind ganz weit weg von dem Verein, den wir unter Sir Alex Ferguson kannten. Das liegt aber daran, dass die schlechte Transfers getätigt haben und mit Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham und Manchester City hast du alleine 5 ganz natürliche Anwärter, die deinen Platz nehmen können. Wenn in Spanien Real einfach nur Mist einkauft, dann sind zumindest Barcelona und Atletico Madrid da, die das nutzen können. Also die Bayern können ja gar nicht, die müssten ja 20 Jahre schlecht einkaufen oder noch schlechter, als sie teilweise früher gemacht haben, damit man wieder finanziell einigermaßen Augenhöhe sein könnte. Ich finde den ganzen Fußball, dass der nicht in eine gute Richtung geht. Und deshalb, holst du einen für 60 oder wegen mir auch 80 Millionen, der sagt, ich habe einfach Bock, jede Woche vor 80.000 zu spielen. Und dann verletzt er sich oder der zündet nicht. Dann sagen alle, das hätten wir besser einsetzen müssen. Das Geld. Das ist für die Verantwortlichen auch gar nicht so einfach. Ich will sie jetzt nicht von allem freisprechen, aber das ist schon für Schwarz-Gelb keine einfache Situation.
Es kommen sehr viele Fragen auch zu den Verantwortlichen, weil du das Wort gerade in den Mund genommen hast, zu Lars Ricken und Sebastian Kehl. Ich weiß nicht, ob du in dieser Saison mit einem der beiden schon gesprochen hast, aber in der Vergangenheit mit Sicherheit. Wie wirken die beiden denn auf dich? Machen die einen guten Eindruck?
Ich habe mit beiden in dieser Saison schon gesprochen. Ich empfinde sie beide erstmal als total angenehme Gesprächspartner und empfinde auch, dass es richtige Leute am richtigen Platz sind, weil beiden kann man ja ganz sicherlich nicht die Identifikation mit Borussia Dortmund absprechen. Dennoch Ricken ja für die Öffentlichkeit zumindest relativ unverhofft in dieses Amt reingespült worden, hat jetzt auch schon ein paar Duftmarken gesetzt, weil ich glaube, er wollte dann noch sagen, hey, das ist jetzt auch so mein Stuff, meine Geschäftsstelle, das sind meine Leute. Für Kehl eine schwierige Situation, weil alle lange gedacht haben, er wird der Nachfolger von Watzke, sich dann praktisch hinter Ricken anzustellen. Trotzdem gefällt mir eigentlich Sebastian Kehl mit seiner ruhigen Ausstrahlung. Es ist ja ein offenes Geheimnis, dass es auch zum Beispiel zu Zeiten von Terzic unterschiedliche Meinungen gab, welche Spieler kaufen wir überhaupt, welches Profil. Der eine wollte den einen von West Ham, den hat er dann nicht bekommen. Dann hast du immer noch die Konstellation mit einem Matthias Sammer, der sich dann ab und zu auch, wie jetzt wieder zuletzt, bedeutungsvoll zu Wort meldet, wo ich dann immer sage, okay, er ist Berater vom eigenen Verein, aber in der Öffentlichkeit spricht er dann über Mentalität oder damals in Bologna über Schein, finde ich auch keine ganz einfache Konstellation. Und irgendwie bei Aki Watzke halt auch, der ja immer noch als gefühlten, das sage ich voller Respekt, graue Eminenz durch Dortmund durchläuft, ist dann halt auch immer die Frage, war er damals vielleicht ein bisschen bissiger, war er ein bisschen hungriger? Jetzt ist er honoriger, weil er ist einer der mächtigsten Männer im deutschen Fußball. So diese ganze Gemengenlage finde ich nicht einfach, aber klares Ja, ich finde eigentlich, dass Ricken und Kehl die richtigen Leute am richtigen Platz sind. Aber vielleicht muss man in der Situation, in der Dortmund ist, auch alle 2-3 Jahre wirklich mal so einen 100%igen Transfer raushauen. Und das ist halt in den letzten 2-3 Jahren, siehe auch Bellingham oder die von dir eben genannten, eben nicht passiert. Also der aktuelle Bellingham.
Hier schreibt Anke und die, ich fasse das mal zusammen, wünscht sich, dass man wieder mehr Talente fördert und einbringt. Thomas Broich kennst du ja auch, der jetzt das Nachwuchsleistungszentrum übernommen hat vor einiger Zeit. Ich glaube, dass der sehr, sehr viele gute und tolle Ideen hat. Ich habe ja auch schon ein bisschen länger mit ihm sprechen dürfen. Der macht aus meiner Sicht einen unfassbar kompetenten und auch engagierten und vernünftigen Eindruck mit sehr, sehr viel Weitblick. Entschuldigung, dieses Risiko, was man als Borussia Dortmund dann eingeht. Ist das ein großes Problem aus deiner Sicht, weil man sich das finanziell auch nicht leisten kann, mal eine Champions League zu verpassen, sehe ich als äußerst schwierig an. Also ich glaube, dass es enorm wichtig ist, dieses Level zu halten. Auch da drehen wir uns in dieser ganzen Diskussion, auch hier bei der schwarz-gelben Runde, immer irgendwie im Kreis. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass man aus diesem Teufelskreis gar nicht mehr richtig rausbrechen kann, wenn man nicht mal 2-3 Transfers landet, die absolut überragend sind. Das ist so ein bisschen so meine Sorge, dass wir irgendwann in dieser Langeweile ersticken.
Kann ich gar nichts dagegen sagen. Also 2 Punkte. Erstens mal ist das vollkommen richtig, was du analysierst. Das führt ja zu einer perversen Situation. Da nehme ich nochmal das Beispiel Eintracht Frankfurt. Die verkaufen in 3 Jahren hintereinander mit Kolo Muani, mit Mamouche und Ekitike für 300 Millionen. Da denkst du, okay, das müsste doch jetzt eigentlich dazu führen, dass dieser Verein über Jahre saniert ist, finanziell gesund und könnte mal. Dann heben die das Gehaltsniveau natürlich so an, weil auch Berater und alle wissen, da ist jetzt Kohle da. Dann holen die einen Johnny Burkhardt, der eigentlich funktioniert, aber der ein ganz anderer Spielertyp ist. Und jetzt gibt es schon erste Berechnungen, wenn die mal 2-3 Jahre nicht in Europa dabei wären, dass auch dann dieser teure Kader schon irgendwo in ich sage das ganz vorsichtig, ich kenne ja die Zahlen nicht, aber dann in Schwulitäten kommen können. Und guck dich um bei euch in der Nachbarschaft. Die waren auch jahrelang Stammgast in der Champions League. Dann hat es mal ein Jahr mit der Champions League nicht geklappt. Dann hat es im nächsten Jahr noch nicht mal mit der Europa League geklappt. Und spätestens im dritten Jahr fing an, eine galoppierende finanzielle Verschuldung einzusetzen, die heute ja noch drückt. Oder frag nach bei Werder Bremen, frag nach beim HSV. Die haben auch Champions League gespielt. Irgendwann war das Niveau nicht mehr zu halten und dann geht das auch teilweise rasend schnell. Also deshalb kann ich nur jedem empfehlen zu sagen, naja, ein Jahr ohne Champions League geht auch mal. Also 2, glaube ich, gehen nicht bei dem Gehaltsvolumen von Borussia Dortmund. Nur die andere Frage mit dem eigenen Nachwuchs. Das wünschen sich Fans ja eigentlich immer, dass jemand aus dem eigenen Nachwuchs kommt. Ich habe jahrelang auch die zweite Mannschaft mir angeschaut vom BVB. Tolle Spieler dabei, aber der Sprung ist natürlich schon enorm groß, auch dann in die erste Mannschaft. Das muss man ehrlich sagen. Und welcher Bundesliga-Verein hat denn im Moment mehr als 1 oder 2 Spieler, die aus dem eigenen Nachwuchs kommen? Das ist ja ein Problem, das hast du eigentlich bei allen Vereinen. Anscheinend scheint der Niveauunterschied zu groß zu sein oder die Durchlässigkeit nicht mehr so groß. Also, ideales Bild. Der BVB hat seit Jahren eine überragende Jugendarbeit, dass diese Spieler oben ankommen. Aber das ist ja leider nicht mehr immer so. Oder frag mal nach, damals beim FC, die hatten ein super Talent namens Florian Wirtz. Ich glaube, da ist man auch nicht weitsichtig genug mit umgegangen. Und der ist halt einfach weg. Also selbst ein Verein wie der FC, der seit Jahren auch eine sehr gute Jugendarbeit macht, kann diese Spieler auch nicht alle halten. Oder siehe Obus, werden dann irgendwann zu Rot-Weiß Essen verliehen, weil sie es dann doch anscheinend aus Sicht der Trainer nicht auf dieses Niveau geschafft haben.
Ja, sie haben jetzt selber einen von woanders geholt, aus Gladbach mit Said Elmaler, der ja ganz solide ist und den, glaube ich, auch gut Geld in die Kassen spülen wird. Der wird im Sommer gehen, oder?
Also wenn sie 50 oder 60 Millionen angeboten bekommen, dann müssen sie es fast machen. Auch für den würde ich mir eigentlich fast wünschen, dass er auch in seinem Umfeld weiterbleibt. Aber da gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Der war bei Gladbach in der Jugend und ich kenne Leute, die zu der Zeit da gespielt haben. Die haben gesagt, der hatte kaum Disziplin und sowas. Der hat sich ja bei 12 oder 13 Nachwuchsleistungszentren beworben. Keiner hat ihn genommen. Dann ist er nach Meerbusch gegangen und über Viktoria Köln wieder zurückgekommen. Also manchmal kannst du so eine Entwicklung halt auch nicht vorhersehen.
Nein, und die Entwicklung bei ihm ist natürlich super. Hier wird geschrieben, ich denke, in 5 Jahren werden wir auf die Truppe von heute zurückblicken und realisieren, wie schlecht sie wirklich war.
Ja, ich finde, du hast mit Kobel einen sehr guten Torwart. Und dann, wenn wir mal die Mannschaftsteile hinten durchgehen, Süle ist sehr häufig verletzt. Auf Can trifft dasselbe zu. Wobei ich habe Can im Mittelfeld häufig hart kritisiert. Ich finde, dass er das in der Abwehr eigentlich ganz gut macht. Dann hast du jemand zum Beispiel wie Ben Sebaini, wo du dann sagst, an guten Tagen mit seiner Emotionalität und mit allem kann der wirklich auf höchstem Niveau spielen, aber der hält das Niveau halt auch nicht eine ganze Saison. Pascal Groß fand ich eigentlich einen sehr guten Transfer, weil ich habe den jahrelang in England gesehen, wirklich ein polyvalenter Spieler, den du überall einsetzen konntest, der ja auch in der Nationalmannschaft seine Aktien hatte. Du merkst aber jetzt, finde ich, dann auch so, dass diese Defizite, die er immer hatte in Sachen Antrittsschnelligkeit oder so, dass die dann auch draufkommen. Und er ist ein guter Fußballer nach wie vor, aber ist er jetzt der Stratege, um Top 10 in Europa zu spielen auf der Position, die er spielt? Dann hast du gerade gesagt, Svensson ist ein, finde ich, ein richtig guter Einkauf. Ich finde auch, dass Riasson jemand ist, der diese Mentalität, von der du eben auch gesprochen hast, total verinnerlicht. Ich sehe den total gerne. Aber auch da die Frage, ist Riasson ein Spieler, der bei den anderen 8 Viertelfinalisten der Champions League unangefochtenen Stammplatz hätte? Weiß ich jetzt nicht. Und dann hängt ein Guirassy, warum das jetzt gerade so ist, irgendwie auch total durch. Und dann wird's dann auch schon eng zu sagen, ja, wir wollen aber trotzdem auf dem allerhöchsten Niveau performen. Über Adeyemi haben wir uns eben schon ausgelassen. Das ist halt leider dann vielleicht auch bei dem einen oder anderen Spieler das letzte Qualitätssiegel. Das fehlt, weil die spielen von 50 Spielen halt 40 bis 42 auf dem Niveau, das du erwartest. Und beim BVB spielen sie da vielleicht nur 25 mal so oft.
Ja, das ist eben genau das Problem. Sebastian schreibt, Thomas, du hast 3 Wünsche frei und darfst 3 realistische Transfers zum BVB aus der Bundesliga bestimmen. Wen wechselst du zum BVB und warum ist Luka Vuskovic dabei?
nee, den uns bitte nicht abholen. Ich meine, der gehört ja Tottenham, das ist ja eh auch immer die Angst, dass der zurückgeholt wird. Also, was der mit 18 Jahren spielt, was der für eine Abgeklärtheit hat, also finde ich echt richtig toll. Ja, und da sind wir ja auch beim nächsten Thema, ne? Ich habe die Frage immer umgekehrt gestellt. Welcher Spieler vom BVB hätte denn bei den Bayern eine Chance, einen Stammplatz zu bekommen? Das muss man ja dann auch immer, wenn man bewertet, eine Saison mit einfließen lassen. Ja, wer wäre für den BVB jetzt ein, wer wäre, wenn ich zum Beispiel richtig stark finde, ist Garcia von Leverkusen, den finde ich richtig gut, weil der Fußball spielen kann und auf der 6 auch ein bisschen was bringt. Und ansonsten aus der Bundesliga, der jetzt Dortmund versteht, ja, jemand, ja, Elmala, das wäre sicherlich jemand, ich glaube auch, dass der das Niveau schon auch halten kann, ne? Definitiv. Aber selbst wenn ich jetzt sagen würde, ich wünsche euch, dass ihr einen Lennart Karl ausleihen könnt, ich glaube nicht, dass das noch realistisch ist, so jemanden zu kriegen.
Nein, auf gar keinen Fall. So, jetzt nochmal so eine Sportdirektor-Frage. Ne? Süle, Can, Brandt, Groß, Özcan, welcher Vertrag sollte auslaufen oder nicht verlängert werden und wer sollte verlängert werden? Ich bin der Meinung, alte Zöpfe müssen abgeschnitten werden. Jetzt spielt Julian Brandt, eine ganz ordentliche Saison. Letzte Woche haben wir auch über ihn diskutiert. Da würde ich vielleicht nochmal einen sehr leistungsbezogenen Vertrag zu geringeren Bezügen anbieten. Can angeblich sehr wichtig für die Kabine. Bin kein großer Freund von ihm. Irgendwie gefällt mir das nicht. Ja, also von den 5 würde ich tatsächlich nur mit Julian Brandt den Vertrag verlängern. Was macht der Sportdirektor Thomas Wagner?
Finde ich sehr gut. Ich weiß gar nicht, wie der Kollege heißt. Das ist eine sehr ausgewogene Argumentation. Ich würde Julian Brandt, glaube ich, auch behalten. Stark leistungsbezogen. Aber ich würde mir nicht mehr erwarten, dass das so der absolute Go-To-Guy in der Offensive ist. Das ist ein Spieler für besondere Momente. Und den kannst du ja jederzeit auch bringen. Also du hast ja keine Angst, wenn du mit dem Julian Brandt in ein Champions-League-Spiel gibt. Aber du darfst halt auch nicht erwarten, dass er der Unterschiedsspieler ist. Das ist meine Meinung. Can höre ich auch immer wieder, sehr wichtig für die Kabine, würde ich aber ebenfalls stark leistungsbezogen machen. Am Ende hat er im Mittelfeld nicht das gebracht, was man sich von ihm erwartet hat. Als Abwehrspieler finde ich absolute internationale Klasse. Weltklasse sieht bei mir dann trotzdem auch noch anders aus.
Wir gehen ja mehr oder weniger in die Schlussphase, ne? Also ich weiß, leider hast du nicht so viel Zeit. Ich würde gerne locker noch ein Stündchen mit dir plaudern, aber ich gucke mal, was ich hier noch habe. 2027 laufen aus, Adeyemi, Sabitzer, Schlotterbeck, Bensebaini. Verlängern oder im Sommer 26 verkaufen? Naja, also zu Adeyemi haben wir uns geäußert. Sabitzer würde ich verkaufen. Schlotterbeck muss man natürlich versuchen zu halten. Bensebaini macht es auch ordentlich, zumindest in dem System von Niko Kovac.
Ja, aber da haben wir dann genau die Frage. Bensebaini ist für mich auch ein gutes Beispiel. Für mich auch keiner Top 8 in Europa, obwohl er da sicher mitspielen könnte. Und dann ist ja die Frage, Wie willst du Top 8 kommen? Oder ist es die Realität, dass der BVB unter den Top 15 ist, aber halt nicht im obersten Regal? Was ja überhaupt nicht schlimm ist, aber was natürlich für eine kleine Unzufriedenheit sorgt. Sabitzer würde ich auch verkaufen. Hat mir zwischenzeitlich richtig gut gefallen. Ich erinnere mich an überragende Spiele in der Champions League-Saison, als sie ins Finale gekommen sind. Ist mir im Moment dann eher auch zu wenig. Ich glaube, auch eine sehr intensive, kraftraubende Spielweise, die er selber hat. Da musst du dann auch immer aufs Körperliche gucken. Wen hatten wir noch auf dem Zettel draufstehen?
Ja, wir haben hier noch Adeyemi, haben wir besprochen. Schlotterbeck muss natürlich gehalten werden.
Ja, aber es kann auch nicht dazu führen, dass jetzt alles lahmgelegt ist. Und ich muss auch ehrlich sagen, Schlotterbeck hat jetzt alle Karten am Tisch. Der soll sich jetzt einfach entscheiden im Winter. Hast du Bock, für einen emotionalen Fußballverein vor 80.000 zu spielen? Oder gehst du nach München und holst dir da Meisterschaft 35 bis 42? Also das könnten selbst wir beide nicht verhindern. Wir beide würden da wahrscheinlich deutscher Meister, wenn uns irgendeiner einen Vertrag geben würde. Würde mich total langweilen, wenn er jetzt sagt, ich habe ein Angebot von einem Top-4-Club aus Europa, dann hätte ich Verständnis dafür. Ansonsten sage ich unbedingt unterschreiben, auch aus eigenem Interesse. Ist doch geil, da Fußball zu spielen.
Ja, finde ich auch. Dann, bei all dem miesen Fußball, Frage, gibt es im Stadion eigentlich noch eine ordentliche Bockwurst? Gab es früher auf jeden Fall. Also ich weiß das nicht. Die Bratwurst ist halt genau wie Kovac-Fußball eine 1 von 10. Also merkst, die Leute sind echt, sie sind echt unzufrieden. Was ist deine Lieblingsstadion- Naja, dein Lieblingsstadion-Snack, was nimmst du
also
gerne?
Also ich habe ja das Glück, wenn ich in Dortmund bin, dann arbeite ich ja da und im Presseraum gibt es eine super Currywurst und auch manchmal ein super Nudelgericht, das kann ich nur sagen. Die beste Currywurst aller Zeiten gab es immer im alten Lohheide-Stadion in Wattenscheid. Das wird für immer bleiben, das muss man ganz klar sagen.
Das ist auch ein legendärer Ground, ja. Ne? Hast du den noch in deiner Zeit bei Magenta in der dritten Liga gehabt?
Nee, ne? die haben ja gar keine dritte Liga gespielt. Aber da war ich damals als so Anfang der 90er, wenn der HSV da gespielt hat, oder ich habe in meinem Freundeskreis, weil ich aus der Nähe von Koblenz komme, viele FCK-Fans, da bin ich mit denen mal auswärts gucken gefahren, da waren wir mal Wattenscheid, FCK, ein grauenhaftes Fußballspiel, 0-0 in der Saison, als Lautern 91 Meister geworden ist. Aber Wattenscheid hat nicht mehr dazugehört. Also weder bei RTL mit Nationalmannschaft und Europa League, weder bei Sky in der Champions League, Bundesliga, zweite Liga, weder Magenta, dritte Liga, Wattenscheid, habe ich beruflich, glaube ich, noch nicht einmal gearbeitet, aber die Wurst hat super geschmeckt.
Welche Schulnote gibst du Niko Kovac für seine Arbeit im Kalenderjahr 2025 bei Borussia
Dortmund? 2+.
Eine 2 plus, ja. das ist ordentlich.
Also wie gesagt, immer mit dem man angetreten ist, was er erreicht hat. Wenn du als Verein sagst, ey, ich will hier Spektakelfußball und bin dann auch mal damit zufrieden, wenn wir mit einem Torverhältnis von, was weiß ich nicht, 84 zu 46 nur Europa League spielen, dann ist er, glaube ich, der falsche Mann dafür. Aber unter den Voraussetzungen sage ich 2+.
Ihr habt tatsächlich in Hamburg eine überragende Vereinshymne, wie ich finde. Ja, also ich bin ehrlich, bin jetzt nicht der größte HSV-Sympathisant, ja, aber die Hymne, die ist richtig geil. So. In Dortmund gibt es Diskussionen darüber, weil You Never Walk Alone ist ja eigentlich kein Lied von Borussia Dortmund. Das hat man sich ja von woanders hergenommen. Und zuletzt wurde dann wieder Leuchte auf, mein Stern Borussia gesungen. Das ist eigentlich, finde ich, eine sehr schöne Atmosphäre gewesen, jetzt auch am Freitag. Und hier schreibt auch jemand von Gänsehaut und so weiter. Ist das für euch eine Alternative, um langfristig You Never Walk Alone im Stadion als Intro abzulösen? Und ich bin dafür.
Ich weiß gar nicht, was du gegen den HSV hast. Das irritiert mich jetzt wirklich stark, muss ich sagen. So ein geiler Traditionsverein.
Ja, Tore in der Nachspielzeit, das ist mein Problem.
Okay,
am HSV.
Ja, gut, aber wir werden ja jetzt nicht nur, weil ich hier bei einem Dortmund-Podcast mitmache, werden wir ja nicht sagen, bitte holt euch das 1-0 einfach mit. Das ist klar. Also, ich finde die ganzen Lieder, die beim HSV gespielt werden, mein Hamburg liebe ich sehr, finde ich zum Beispiel sensationell, bin ich vollkommen bei dir. Da habe ich eine klare Meinung zu. You Never Walk Alone gibt es eigentlich nur bei Celtic Glasgow. Selbst die waren ja vor Liverpool dran, aber Liverpool, da sage ich jetzt noch, das ist ungefähr ein bisschen später nur, aber ich verstehe es nicht in Mainz und ich verstehe es auch nicht in Dortmund. Ganz klar für eure alte Hymne, ich bin da Plagiatsgegner.
Ja. In der 80. Minute beim Stand von 1-0 verließen zahlreiche Fans die West- und Osttribünen. Was stimmt denn mit den Leuten nicht? Mich persönlich nervt das total und ich habe kein Verständnis dafür, wie man sich die letzten Minuten so schenken kann, obwohl das Spiel noch völlig offen ist. Also das hasse ich ja auch. Ja. Leute, die vorher gehen, also werde ich nie verstehen.
Werde ich auch nicht verstehen, gerade beim 1-0 bei so einem spannenden Spielstand. Nee, kann ich nicht verstehen. Zeigt aber auch, dass natürlich motzen auch die Hardcore-Fans, aber es sind halt auch viele Event-Fans dazugekommen. Das muss man auch ganz klar festhalten. Fußball ist schick, Fußball ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen, aber dann gehen halt Leute auch einfach früher, weil sie dann schön noch mit dem beheizten BMW irgendwie nach Hause fahren wollen. Ich habe übrigens auch einen BMW, also von daher, ich liebe diese Marke.
Ich wollte gerade aufgefallen. Oder mit dem beheizten Ferrari oder Mercedes oder Porsche, ja. Thomas, wie viele Minuten Nachspielzeit gibst du mir jetzt noch? Wie viele Minuten hast du noch?
7 Minuten.
Sieben Minuten, alles klar, das kriegen wir hin. Es wird hier der Name Pebbles erwähnt. Kannst du mir sagen, wer Pebbles ist?
Der Hund von Frank Buschmann, der in dem Format, dass ich mit Frank Buschmann und Wolf Fuß begleiten darf bei der Glanzparade, immer live durch unser Studio läuft. Pebbles ist ein ziemlich cooler Hund und eine der großen Lieben von Frank Buschmann, der ja bei euch aus der Nähe kommt, aus Hagen und da früher Zweitliga-Basketballspieler war.
Wie ist denn die Zusammenarbeit mit Pebbles, ist die Frage nämlich. Ja, ich kannte Pebbles bislang nicht, aber ich dachte mir fast, dass es ein Hund ist.
Ich war mit Pebbles und Buschi unlängst am Spitzingsee und Pebbles war der Schwarm der ganzen Küche und die haben einen super Kaiserschmarrn zubereitet. Also die Küche kam dann raus, weil der Hund darf ja nicht in die Küche aus hygienischen Gründen. Also die Zusammenarbeit mit Pebbles ist außerordentlich gut.
Ich bin übrigens, weil das hier auch jemand schreibt, am 23.12., das ist ja schon morgen tatsächlich, bin ich beim Rasenfunk zu Gast. Warst du auch schon mal beim Rasenfunk? Max Jakob Aus, kennst du doch bestimmt, ne?
War ich beim Rasenfunk? Ja, kenne ich, klar. Er hat ja auch dieses tolle Buch in den Podcast, die Elf Leben des Uli Hoeneß gemacht. Ich war schon so bei so vielen Podcasts, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube fast eher nicht. Du bist morgen da zu Gast, hast du gesagt.
Ja, wir haben schon aufgezeichnet, und zwar am Samstagvormittag. Und zwar, jetzt pass mal auf, das Ding ist über 2 Stunden geworden. Er hat gesagt, das ist das längste Schwerpunktthema-Gespräch, was er für den Rasenfunk jemals aufgenommen hat. Und er hat dann irgendwann noch gefragt, ja, ich habe hier das und das, können wir noch darüber sprechen? Und dann habe ich gesagt, ja, warum denn nicht? Und dann zog es sich, das war natürlich dann sein Fehler. Aber es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Deswegen möchte ich mich bei Max an der Stelle hier auch nochmal bedanken für die Einladung. Denn das ist nicht selbstverständlich. Und witzigerweise hatten wir das letzte Mal miteinander in seinem Format gesprochen, als die Hinrunde mit Lucien Favre die erste zu Ende war. Und deswegen, weil das auch ein paar Leute geschrieben haben, weil du ja auch Lucien Favre kennst und eben hast du es angedeutet, was war das eigentlich für ein Typ in der Zusammenarbeit? Weil er galt ja immer so als sehr introvertiert, eher ruhig, wobei ich finde, dass er auch sehr emotionale Momente hatte. Wie war er dir gegenüber als Reporter?
Also ich habe ganz oft das Vergnügen mit ihm gehabt, schon als Hertha-Trainer, dann bei dieser sensationellen Rettung damals mit Gladbach bis in die Champions League, dann in Dortmund, ein wahnsinnig angenehmer Typ. Sicherlich in einem Interview auch manchmal gar nicht so einfach, weil er oft wenig rausgelassen hat und auch so ein bisschen hadernd formuliert hat, aber ich kann mich an eine Szene erinnern. Es gab damals, als Borussia Mönchengladbach in die Champions League kam, einen Film und es gab damals eine Filmpremiere auf so einem grünen Teppich, also zu den Borussia Mönchengladbach Farben angepasst und da stand er und er war total bescheiden irgendwie, obwohl er ja da wahnsinnigen Erfolg hatte und ihm war das, glaube ich, alles ein bisschen zu viel und ich stand neben ihm durch Zufall und wir haben uns 10 Minuten einfach mal so über ganz andere Sachen unterhalten. Wahnsinnig intelligenter, wahnsinnig höflicher, ganz ruhiger, oft auf zweifelnder Typ. Also ich fand ihn total super und hoffe, dass er zufrieden auf seine Karriere zurückblicken kann, die ich finde schon ein starkes Stück Fußballgeschichte ist. Als Reporter vielleicht nicht immer so einfach, weil er relativ wenig rausgelassen hat, als Mensch eine glatte 1.
Okay, das ist eine deutliche Aussage. Eine sportliche Frage hier noch. Matthias Sammer wird auch nochmal erwähnt. Du hast ihn eben auch, glaube ich, ganz kurz angesprochen. Wie siehst du denn seine Rolle? Ist das teilweise, dass man einfach zu viele Leute hat, die irgendwo eine Meinung loslassen? Weil er war ja zuletzt bei deinem Kollegen Ricardo Basile zu Gast und da hat er sich auch geäußert. Dann schreiben die Leute, ist doch gut, der sagt doch nur die Wahrheit. Also, wie bewertest du das?
Ich bewerte Matthias Sammer als Spieler und Verantwortlichen als überragend, was der früher gespielt hat. Viele, die den Podcast jetzt hören, haben ihn ja wahrscheinlich nie gesehen. Seine Rolle, wie er sie jetzt ausfüllt bei Borussia Dortmund, verstehe ich nicht. Entweder du bist Berater des Präsidiums, dann machst du das intern und haust auch mal intern auf den Tisch. Oder du bist extern und bist ehemaliger Kultspieler dieses Vereins und hast mit dem Verein alles gewonnen, dann darfst du das auch machen, aber du kannst nicht als Berater da sitzen und dann in einer anderen Rolle so auf Club und Spieler einschlagen, finde ich eine schwierige Rolle.
Dann möchte ich noch, bevor ich dir eine letzte Frage stelle, darauf hinweisen, falls ihr Bock habt, dieses Format zu unterstützen, könnt ihr das sehr, sehr gerne tun. Alle Infos dazu findet ihr auf schwarzgelberunde.de. Da findet ihr auch einen Link zu PayPal, findet ihr auch in den Shownotes zur Sendung. Es gibt einen Link, wo ihr direkt überweisen könnt. Und natürlich wichtig, ja, teilt immer Inhalte, wo ihr die schwarz-gelbe Runde markiert, sei es im Stadion oder wo auch immer. Vielleicht hört ihr sie auch im Auto. Dann könnt ihr gerne mal ein Foto machen und das auch hochladen in eure Story. Alles kein Problem. Und ich möchte mich an dieser Stelle natürlich bedanken bei allen, nicht nur hier jetzt bei Wolfgang, der mir unter anderem dieses überragende Buch von Leon Dreiseitel geschenkt hat zu Weihnachten. Vielen Dank nochmal dafür. Ich habe zuletzt auch jemand anderen nochmal getroffen hier bei meinem Lieblingsgriechen und der hat auch gesagt, toll, dass du ein neues Format auf die Beine gestellt hast und das ist super, dass ihr mir da alle weiterhelft und mich so fleißig unterstützt habt. Ich möchte jetzt nicht alle namentlich nochmal nennen, so viel Zeit hat Thomas auch nicht mehr, aber an Weihnachten gibt's bei dir bitte was und machst du das selbst oder lässt du dich bekochen? Das ist natürlich jetzt die entscheidende Frage. Was machst du an den Weihnachtsfeiertagen?
Weihnachtsfeiertagen bin ich mit meiner jüngsten Tochter erstmal in Hamburg bei meinen Eltern und meiner Schwester. Und am zweiten Weihnachtstag kommen meine beiden großen Töchter zu mir und dann sind wir zu dritt. Und da gehen wir dann ins Restaurant. Also am Heiligabend kocht meine Schwester und wir gehen dann noch zum Eishockey, zu den Kölner Haien und freue ich mich einfach drauf, mit der Family Weihnachten zu feiern.
Das ist ja natürlich genial. Also du hast gesagt zu deiner Schwester, pass auf, ich bin HSV-Fan. Wir sind zwar da in der Eifel aufgewachsen, aber du guckst jetzt mal, dass du nach Hamburg ziehst, damit ich dich da immer besuchen kann.
Genau so. Nein, sie ist verheiratet mit einem Norddeutschen und ist dann nach Hamburg gezogen. Ich finde, Hamburg ist auch eine schöne Stadt. Da kann man es auch vom Fußball weg aushalten.
Ja, ich finde aber Köln ist auch ganz gut. Hast du viele Vereine in der Bundesliga, zweiten Liga, dritten Liga hier in der Nähe. Das ist eine schöne, schöne Geschichte. Thomas, nochmal vielen Dank. Ich weiß, du bist schon wieder auf dem Sprung. Ich hoffe, der Stress legt sich jetzt ein bisschen über die Weihnachtsfeiertage für dich.
Das aber es hat trotzdem, weil ich sehe, hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht bei dir.
Ja, normalerweise, wie gesagt, ist es länger. Ich bitte da um Verständnis, weil, wie gesagt, wenn ich jemanden wie Thomas Wagner mal mit dabei haben darf, dann freue ich mich auch, wenn es nur ein Stündchen ist. Das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Nochmal an euch da draußen. Vielen Dank für den tollen Support. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit. Nicht vergessen, in der kommenden Woche gibt es eine neue Sendung mit Hannes Wolf. Die ist schon aufgezeichnet. Die ist auch mega interessant, tolle Aussagen von ihm dabei, unter anderem auch zu Edin Terzic, zu Thomas Tuchel, zu Jürgen Klopp, aber natürlich auch ganz viel zum Jugendfußball, wie schwer das ist, Talente einzubauen. Und ja, dann wünsche ich euch ein frohes Fest, guten Rutsch, wie gesagt, noch nicht, und sag bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss, war eine Ehre. Dankeschön.